Handspiel 5:30. Ihr hört immer den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, moin Leute. Ich melde mich hier heute aus den Katakomben der EWE Arena. Ich kann heute leider nicht dabei sein. Ich bin beim Basketball. Die Baskets Oldenburg spielen gegen Alba Berlin. Deshalb überlasse ich euch heute mal das Quatschen und bin gespannt natürlich nachher, was ihr zu dem, ja, man muss es wirklich sagen, zu diesem Gala-Auftritt der Bayern sagt. Da bin ich echt mal gespannt und freue mich auf jeden Fall dann nachher auch die fertige Podcast-Folge zu hören.
Ja, guten Abend, Fabi. Da siehst du mal, so schnell kann es gehen. So schnell meldet man sich ab und lässt uns im Stich.
Ja, also ich erstmal hallo von meiner Seite. Finde ich natürlich schade, dass der Sören nicht dabei ist. Wobei ich bin ja auch einer seiner Instagram-Fans. Und für mich führt der Sören ja sowieso das Leben eines Travel- und Food-Bloggers. Viel unterwegs, wer seinem Instagram-Account folgt, sensationell.
Nein, aber ist ein Genießer, ist ein Genießer.
Ja, absolut, er ist nur unterwegs, viele tolle Bilder. Wenn ich ihm folge, dann folge ich ihm rund quer durch Deutschland sozusagen und bekomme immer Appetit. Und nein, natürlich schade, dass er nicht da ist, aber wir versuchen unser Bestes und er hat ja auch die ein oder andere Meinung, trotzdem hat er uns zukommen lassen zu dem ein oder anderen Spiel.
Richtig, genau. Nur noch ganz kurze Erklärung für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Sören ist beim Basketballclub in Oldenburg noch im Staff mit tätig und ist da beim Warmmachen mit zuständig, um Bälle ein bisschen verteilen, Handtücher reichen und Softwings. Und ja, da ist heute das Topspiel gegen Alba Berlin und da konnte er leider sich nicht die Zeit nehmen, mit uns hier zusammenzukommen. Aber Fabi hat es schon angesprochen, die ein oder andere Sprachnachricht mit der ein oder anderen Analyse hat er uns zukommen lassen. Und damit wollen wir doch dann gleich mal starten. Vom Freitagsspiel hat er uns direkt schon eine zukommen lassen. Die hören wir uns dann mal kurz an. Und dann sind Fabi und ich gleich sofort wieder zurück.
Ich habe mich am Freitagabend auf jeden Fall auch gefreut über das Spiel Hoffenheim gegen Köln. Da habe ich mir schon von den Kölnern etwas mehr erhofft, aber man muss ja wirklich sagen, dass sie von den Hoffenheimern hergespielt worden sind und wirklich keinerlei Chancen hatten. Man hat bei den Kölnern wirklich gemerkt, dass mit Skiri und Hector und auch Ljubicic wichtige Spieler gefehlt haben und ja, das können die Kölner einfach nicht kompensieren. Ja, aber ich denke mal, jetzt in den nächsten Wochen, wenn dann wieder die volle Kapelle dabei ist, dann werden wir auch wieder bessere Auftritte der Kölner sehen. Ich habe dazu natürlich auch schon was auf unserer Website geschrieben, also das kann ich auch jedem Zuhörer empfehlen, da einfach mal reinzuklicken auf Anpfiff 15:30 auf unsere Website und sich das mal durchzulesen. Da werden wir auf jeden Fall jetzt auch Woche für Woche immer mehr, ein bisschen mehr Texte auch, damit ihr auch was zu lesen habt und nicht immer eine Woche warten müsst. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert und hört mal oder liest mal da rein.
Ja, das war Sörens Meinung zum Spiel vom Freitagabend, TSG gegen Köln. Fabi, wie hast du das Spiel gesehen? Ziemlich deutliche Angelegenheit.
Ja gut, wenn man auf die Anzeigentafel guckt und da steht ein 5:0 da, dann gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Und ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe auch schon mal am Freitagabend angedeutet, dass es ein Stück weit ein Verfallen in alte Muster war. Ich habe ehrlicherweise die Kölner kaum wiedererkannt. Trotz alledem schwanke ich immer noch ich hoffe, dass es nicht ja, sozusagen diese Kehrtwende war in der Saison oder so ein Bruch auslöst. Auch jeder Mannschaft steht mal einen Ausrutscher zu. Der war dann wohl am Freitagabend ein bisschen, ja, schon schade, gefühlt die Kölner komplett aus dem Rhythmus. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, und da bist jetzt dann du natürlich an der Reihe, haben einfach die Hoffenheimer mal das auf den Platz gebracht von ja, mehr oder weniger ersten Halbzeit bis dann auch ganz zum Schluss, zu was sie zu leisten imstande sind.
Ja, die Hoffenheimer waren wirklich von der ersten Minute an voll im Spiel drin, haben endlich mal das auf den Platz gezeigt, was ich ja schon seit Wochen prophezeit habe. Wenn da wirklich alle Bock haben, richtig zu zocken, dann lässt sich so ein Spiel einfach so runterspielen und die waren ja wirklich immer mindestens zwei Schritte schneller.
die Kölner sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das hat Steffen Baumgart ja auch am Ende des Spiels in den Interviews auch bemängelt. Keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Die TSG teilweise richtig schöne Kombinationen und die 1-0 Halbzeitführung, die Bebu, wo Bebu getroffen hatte, da, die war eigentlich noch zu niedrig. Und der Doppelschlag kurz nach der Halbzeit war dann natürlich der Bruch im Spiel beim FC. Danach war quasi die TSG wieder ein bisschen defensiver, hat den FC noch ein bisschen schalten und walten lassen und hat dann auf Konter gesetzt und hat dann letztendlich dann auch das vierte und fünfte Tor folgen lassen. Mit an dem Spieltag wirklich überragender Mann, zwar ohne Torerfolg, allerdings wieder mit zwei Vorlagen, André Kramaric, überragender Mann, der seine Mitspieler wieder klasse in Szene gesetzt hat. Und ja, Ilias Bebu mit zwei Toren. David Raum auf der linken Seite auch ein richtig klasses Spiel gemacht mit einer tollen Vorarbeit für Baumgartner, der es 3-0 machte. Ja, und das 5-0 zum Beispiel nach einer Ecke, ja, kommt man frei zum Kopf, weil Stefan Posch zwischen zwei FC-Verteidigern, also die Abstimmung in der Verteidigung jetzt am Freitag war auch haarsträubend, wobei wir da auch sagen müssen, sagte Steffen Baumgart ja auch, dass die Ausfälle, Sören hat es ja auch angesprochen, habe von Skiri, Hector und Lulicic keine Ausrede, nicht als Ausrede gelten dürfen.
Ja, aber inwiefern würdest du es beurteilen, dass einfach das System, was ja Hoffenheim ungewohnt gespielt hat, eigentlich mit einer Dreierkette nach vorne, allerdings dann in der Rückwärtsbewegung beziehungsweise in der Defensive mit einer Fünferkette, dass die Kölner damit überhaupt nicht zurechtgekommen sind?
Ja, wir haben es ja schon seit Wochen immer wieder die Spielweise vom FC hervorgehoben, das Spiel breit machen über die Außen und dann die Flanken reinschlagen. Und das hat die TSG jetzt am Freitag einfach super verstanden zu verteidigen, sind gar nicht so weit überhaupt in die Zonen gekommen, wo man dann flankt. Und mit David Raum und auf der rechten Seite war es, glaube ich, bei TSG Kadaschabek, meine ich, oder Akpobuma, haben natürlich auch sehr offensiv gespielt, sodass die beiden Flügelspieler vom FC natürlich auch oft in der Defensive gebunden waren. Da war auf jeden Fall ein guter Schachzug von Hoeneß, wo Steffen Baumgart, wie er ja selbst auch sagte, wo zu spät drauf reagiert hat, wo es dann auch schon zu spät war. Aber eigentlich schon der FC dadurch, ja, ich sag mal, entschlüsselt worden, oder?
Ja, ein Stück weit schon, und ich fand es im Allgemeinen klar. Natürlich ist es bei einem Endergebnis von 5-0, ist es natürlich dann ja immer ein Stück weit leicht zu sagen, aber ich fand eigentlich die Kölner auch über die gesamte Spieldauer eigentlich kaum eine wirkliche Torchance. Es war, wie soll ich sagen, ja, einfach zu wenig, ein bisschen ideenlos auch. Und ja, wie gesagt, trotz alledem darf dem ersten FC Köln auch mal ein Ausrutscher passieren, glaube ich. Es war ein gebrauchter Abend, 5-0. Und letztendlich geht es jetzt darum, Mund abwischen. Und ich glaube, da haben sie den perfekten Trainer, der die nächste Woche alles dafür setzen oder dran setzen wird, letztendlich die Jungs auf das Heimspiel gegen Leverkusen einzustellen. Ich glaube,
ein ganz heißes Derby werden.
Ja, darf man ja nicht sagen, Derby. Das hören die Kölner Fans ja nicht so gern. Trotzdem, ein bisschen Aufbauarbeit. Trotz alledem, wenn man die Tabelle betrachtet als FC, ist eigentlich nichts kaputt gegangen. Sind immer noch 12 Punkte nach 8 Spielen, ganz weit weg vom Relegationsplatz.
Immer noch ein Europapokalplatz.
Ja, immer noch tatsächlich vor den Leipzigern. Nein, mal Spaß beiseite. Es ist grundsätzlich so, wie du und auch Sören ja gesagt haben, der ein oder andere Leistungsträger, Skiri, Hector, die kannst du halt, glaube ich, auch sehr, sehr schwer ersetzen, beziehungsweise es ist, glaube ich, unmöglich für eine Mannschaft wie den FC, der im Grunde genommen auf die Qualität genau dieser Spieler angewiesen ist. Jetzt war am Freitag einfach mal, es hat nichts zusammengepasst, du kriegst eine richtige Klatsche und jetzt geht es eigentlich darum, sein eigentliches Gesicht der ersten 7 Spieltage nächstes Wochenende wieder mal zu zeigen. Und ich glaube, dass Baumgart der richtige Trainer ist, um die jetzt wieder auf Vordermann zu bringen. Und dann warten wir einfach mal ab, hoffen für den FC das Beste. Und auf der anderen Seite muss man auch mal ganz klar, denke ich, sagen, dass von den Hoffenheimern ein überragendes Spiel abgeliefert worden ist, in jeglicher Hinsicht. Eigentlich sind genau die Punkte jetzt eingetreten, die wir vor 2 Wochen vor der Länderspielpause auch schon mal angeschnitten haben. Wenn du in den internationalen Wettbewerb kommen musst, dann musst du anfangen, dreifach zu punkten. Das haben sie jetzt eindrucksvoll am Freitagabend geschafft. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das Momentum weiter nutzen und dann nächste Woche im Auswärtsspiel
in München
bei den Bayern. Ja. Mal gucken, inwiefern sie den Wind mitnehmen können.
Richtig, genau. Beim FC, wie gesagt, schauen wir mal, wie die nächsten 2 Wochen verlaufen. Ist jetzt natürlich auch ein knackiges Programm mit dem Derby, nicht oder doch Derby gegen Leverkusen und dann noch das Spiel gegen Dortmund, sind natürlich 2 Kaliber auf jeden Fall, die nicht ohne sind. Ja, die TSG muss nach München und empfängt dann zu Hause die Hertha aus Berlin. Ja, muss man mal abwarten. Kurz vorher wollte ich dich noch... vor dem Spiel war es eigentlich Platz 1 gegen Platz 2. Worauf will ich hinaus? Auf die beiden Mannschaften, die am meisten in der Liga geflankt haben bis dato und die meisten Kilometer umgesetzt haben auf dem Platz, war Köln und die TSG. Köln hat insgesamt 133 Flanken nach 7 Spieltagen gehabt und auch 937 Kilometer gelaufen. Also was das angeht...
dann möchte ich jetzt mal wissen, wie gut du vorbereitet bist, bevor du mir irgendwelche Zahlen um den Ort schmeißt. Von diesen 100, wie viele Flanken?
133, wie viele da zu Toren geführt haben?
Oder was möchtest du wissen? Ich wollte gerade sagen, weil gefühlt jedes Tor, was ich von den Kölnern vor Augen habe, würde ich mal behaupten, in etwa durch eine Flanke. Oder ich würde jetzt mal behaupten, in den Raum schmeißen, vielleicht kannst du es bis nächste Woche rausfinden, mindestens die Hälfte aller Tore letztendlich über eine Flanke zum Torerfolg geführt.
Hast du mir eine Aufgabe gegeben, auf jeden Fall. Ich schaue mal, ob ich das bis nächste Woche noch in Erfahrung gebracht kriege. Ja. Ich werde es versuchen. Gut.
Aber interessant.
Ja, interessant. So, kommen wir zum nächsten Spiel von Samstag. Union Berlin, weiterhin die Überraschungsmannschaft der Liga. Der VfL Wolfsburg weiter 6. Spiel in Folge nicht gewonnen. Weiter Krise beim VfL? Oder kann man es nicht als Krise bezeichnen?
Ja, schade, dass Sören jetzt nicht dabei ist, weil ich habe es ja auch am Samstag in unserer Gruppe schon mal ein bisschen angedeutet. Eigentlich würde ich auf jeden Fall von der Krise sprechen. Du bist Champions League-Teilnehmer, du hast den Anspruch, unter die ersten 4 oder 5 auch dieses Jahr zu kommen und du hast jetzt die 3. Niederlage in Folge kassiert. Und meines Erachtens war das ein sehr schwacher Auftritt von den Wolfsburgern, speziell auch dann in der 2. Halbzeit, wo ich eigentlich von der Mannschaft mit einer gewissen Qualität eigentlich auch in einem Auswärtsspiel eigentlich erwarte, dass da ein bisschen aufs Tempo gedrückt wird, dass dann vielleicht auch mal mit ein bisschen Härte dazwischen oder mitgehalten wird mit dem Gegner. Und ehrlicherweise war es ja spielerisch meines Erachtens auch eine ganz schwache 2. Hälfte, die Wolfsburger da geboten haben. Und die Unioner gehen absolut und völlig verdient da mit den 3 Punkten vom Platz. Und ja, ein bisschen überraschend auch bei der Aufstellung. Wout Weghorst kam ja relativ spät auch ins Spiel, hatte aber auch überhaupt gar keine Bindung zum Spiel. Und ja, wie gesagt, ich meine, klar, wir könnten jetzt auf die Statistik gehen und ein bisschen mehr Ballbesitz für die Wolfsburger, auch mehr Torschüsse, aber für mich war das alles aber absolut nicht zwingend.
Gebe ich dir vollkommen recht. Also von der ersten Halbzeit, da kann man eigentlich den Mantel des Schweigens drüber halten. Union eigentlich, wie zu erwarten war, defensiv die ganze Saison wieder sehr, sehr solide hinten drin, kaum Chancen zugelassen. Eine schöne Einzelleitung von Lukas Mecher, der legt quer im 5-Meter-Raum auf Luke Bacchio. Ja, der eigentlich schon am geschlagenen Lute den Ball nur noch reinschieben muss und dann den Pfosten trifft. Da hätte es dann die Einzelführung für den VfL sein können. Hatten zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr Spielanteile am Spiel, aber größtenteils war da an Torschancen nichts weiter zu erwähnen. Ja, und kurz nach der Halbzeit, Fabi, da möchte ich auch nochmal kurz noch... wir sind bei Nummer 6, sind fast schon angekommen. Nach einer schönen Kombination zwischen Kruse und Haraguchi wird dann Awoni geschickt und der dann natürlich eiskalt vorm Tor das 1-0 erzielt. Ja, und danach kein Aufbäumen vom VfL Wolfsburg. Wout Weghorst ist später eingewechselt worden, hatte dann ein, zwei Chancen, die Andi Luthe dann auch gut pariert mit einer schönen Fußabwehr. Aber es war definitiv zu wenig. Auch einige Spieler, die letztes Jahr auch regelmäßig gespielt haben, Riede Baku saß auch auf der Bank, Renato Steffen, die letzten Wochen auch kaum gespielt. Also ich weiß nicht, ob es da intern schon die ersten Querelen gibt, so untereinander, oder was Marc van Bommel da mit einigen Spielern angestellt hat, keine Ahnung. Ja, und in der 82. Minute dann die Entscheidung, sah Castils ein bisschen unglücklich aus bei einem Kopfball von Geraldo Becker. Kurz hinter der Linie erst den Ball zu greifen bekommen. Ja, aber Union spielt das, was sie können. Defensiv sehr stark in den Zweikämpfen, unangenehm. Waren auch wieder einige Prozent, wie viel waren wir dabei? Ja, 55 diesmal nur, allgemein Zweikampfquote, aber das hat gegen den VfL Wolfsburg auf jeden Fall gereicht. Und ja, völlig verdienter Sieg
für die Union. Ein bisschen verwunderlich. Eine Frage noch, habe ich mich ehrlicherweise ein bisschen gewundert, ist, Marc van Bommel hat auch nur viermal gewechselt, das letzte Mal in der 83. Minute. Es saß mit Daniel Ginczek eigentlich auch noch ein Stürmer auf der Bank. Ist es dann nicht in so einer Situation einfach, es steht 2-0, und du schmeißt einfach alles nach vorne oder beziehungsweise bringst das, was dir auch ein bisschen Erfahrung mitbringt. Nicht, dass jetzt Daniel Ginczek für mich derjenige wäre, der wahrscheinlich da die Nummer 1 wäre, aber grundsätzlich auf der Bank saß ja noch der ein oder andere, und dann schöpfe ich doch normalerweise als Trainer auch die fünfte Möglichkeit aus und wechsle dann zumindest noch einen Stürmer ein, der weiß, wo die Kiste steht, und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Druck ausüben, aber auch das ist nicht passiert. Verwunderlich meinerseits.
Ja, fand ich auch ein bisschen verwunderlich, vor allem, weil Daniel Ginczek ja auch so ein kräftiger Strafraumstürmer wäre, der wahrscheinlich bei dem einen oder anderen hohen Ball oder bei dem einen oder anderen Gedränge mit Sicherheit mit seiner körperlichen Präsenz auch nochmal für vielleicht ein bisschen Gefahr gesorgt hätte. Aber die Abwehr an dem Spieltag stand einfach wieder so gut hinten drin. Ich glaube, das hätte dann auch nicht mehr so viel gebracht. Aber alles in allem war es wirklich ein ziemlich trostloser Auftritt vom VfL Wolfsburg, die jetzt unter der Woche haben sie ja noch Champions League in Salzburg. Und die Salzburger sind ja auch ganz gut in die Champions League gestartet. Und das wird definitiv auch kein einfaches Spiel für die Wolfsburger.
Ja, also, trotz alledem, was ich auch noch, was man vielleicht im Vorfeld des Spiels immer ein Stück weit ausgeblendet hat, war tatsächlich auch, dass eigentlich Tabellennachbarn gegeneinander gespielt haben. Und wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut nach dem Ende des Spieltags, dann steht Union Berlin auf Platz 5 mit 15 Punkten. Das ist schon auch eindrucksvoll. Und vielleicht muss man sich irgendwann auch mal von dem Gedanken freimachen, dass Union dieser kleine Verein ist, der Jahr für Jahr ums Überleben kämpft. Weil ich meine, und ich glaube, ich stehe nicht alleine da, die Mannschaft seit ihrer Zugehörigkeit zur ersten Bundesliga hatte eigentlich nie wirklich großartig viel mit dem Abstieg zu tun gehabt. Es ist anscheinend so, dass dieses Konstrukt oder diese Art und Weise der Kaderzusammenstellung, aber auch die Qualität beziehungsweise auch die Identifikation mit dem Verein und auch mit dem System letztendlich da mehr als nur gut zusammenpasst. Und ich habe es ja im Vorfeld oder zur Länderspielpause auch schon gesagt, ich glaube, Union Berlin ist einer der unangenehmsten Gegner, die du vor der Brust haben kannst, wenn du weißt, dass du vor allem auch noch auswärts bei denen antreten musst. Und ich kann nur absolut meinen Hut vorziehen mit 15 Punkten auf Platz 5. Das ist schon vielleicht einfach auch mal der Zeitpunkt, wo man sagen muss, okay, die Union muss man auf der Rechnung haben. Ja, und abgesehen davon eine Sache noch, sie spielen auch dieses Jahr international.
Ja, also ich Oliver Runert, Urs Fischer, die haben die letzten zwei Jahre einen super Job gemacht, den Kader jede Saison immer wieder gezielt verstärkt. Und auch dieses Jahr, das hatten wir ja in unserer Saisonvorschau auch schon gesagt, von den Namen her Erfahrung geholt, die Bundesliga kannten, in der Breite den Kader breiter aufgestellt. Und auch jetzt das Spagat mit den internationalen Spielen unter der Woche. Wir müssen jetzt am Donnerstag, glaube ich, nach Rotterdam. Ja, auch das haben sie jetzt auch immer hingekriegt und sind jetzt auch das 21. Spiel zu Hause ungeschlagen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also Union, verdammt stark.
Absolut. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch gespannt, wie es bei den Wolfsburgern weitergeht. Die haben unter der Woche haben sie auch ein Spiel. Ja, in Salzburg, wenn ich es richtig im Kopf
Genau,
habe,
gegen
oder?
Salzburg,
Ja,
ja.
in Salzburg. Mit Sicherheit auch kein einfaches Spiel. Und dann hast du ja nächste Woche eine meiner Lieblingsvereine und Lieblingsmannschaften in der Bundesliga vor der Brust. Und das wird ein richtig gutes Spiel, da freue ich mich auch schon drauf. Zu Hause gegen Freiburg, auch kein einfacher Gegner. Und ich glaube, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, dass Marc von Bommel jetzt nach drei Niederlagen in Folge in der Bringschuld ist. Ich glaube, es kommt, ist eine heiße Woche für den VfL, aber auch für Marc von Bommel. Und es wird sich zeigen, inwiefern ja, er ein Stück weit das bestätigt, was ja, in der Vor oder im Vorfeld der Saison eigentlich auch von ihm erwartet worden ist. Ich glaube nach wie vor, dass es nicht der richtige Trainer ist für VfL Wolfsburg. Ich glaube auch nicht, dass er der gute Fußballlehrer ist, den man, ja, oder wo man zumindest vermutet, dass er ist. Ich glaube, es reicht nicht für die Bundesliga und auch nicht für ein Top-Team. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Gut, da werden wir die nächste Woche nochmal genauer unser Auge gezielt hinrichten, was da beim VfL Wolfsburg weiter passiert. Kommen wir zum BVB, da hat der Sören uns auch noch eine Sprachnachricht zukommen lassen, die wir uns mal kurz anhören.
Ja, und vielleicht noch zum Thema BVB. Ja, sie brauchen Erling Haaland. Ohne ihn ist der BVB echt, echt eine schwache Mannschaft, muss man auch ganz klar so sagen. Gerade in der Offensive, aber sobald er da ist, klar, kann der BVB jede Mannschaft bezwingen. Deshalb stehen sie auch zu Recht wieder oben auf Platz 2. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal gespannt auf das Spiel gegen Ajax. Ich bin ja ein kleiner Ajax-Sympathisant und da können wir uns, glaube ich, alle auf ein richtig, richtig gutes Fußballspiel freuen. Und ja, da ich kein Schwarz-Gelber bin, drücke ich Ajax die Daumen. Und, aber ich glaube, wir können uns echt auf die Champions League jetzt unter der Woche freuen.
So, der BVB ohne Erling Haaland nur die Hälfte wert. Da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Sind wir dieses Wochenende wieder, sind wir bestätigt worden, würde ich sagen, oder? Also ohne Erling Haaland, der BVB war zwar die deutlich bessere Mannschaft, viel Ballbesitz, 68% Ballbesitz, viele rund um den 16er gespielt, aber nach der zweiten Minute, nach der frühen Führung, nach dem schönen Dropkick-Tor von Marco Reus mit seinem schwächeren linken Fuß, war bis zur ersten Halbzeit, war es das dann eigentlich gewesen an Torabschlüssen beim BVB?
Ja, wie gesagt, also es ist ein Heimspiel gegen Mainz. Für mich ist es wieder ein Pflichtsieg, genauso wie vor 2 Wochen vor der Länderspielpause. Ich glaube, da darf man nicht so viel reininterpretieren. In Summe ist es, was die Dortmunder spielen, schon absolut ja, Spitze, was die Bundesliga zu bieten hat. Ich glaube, die Art und Weise, wie sie so ein Spiel dann letztendlich auch in die Hand nehmen. Von Anfang an, klar, spielt der Spielverlauf natürlich mit dem 1-0 von Reus, was übrigens ein absolutes Traumtor war, fand ich. Also das hat er wirklich, ja, den musst du erstmal so ja, in den
Das
Winkel
war das mit der Schusshaltung,
bekommen.
ne?
Ja, das war nahe der Weltklasse oder vielleicht war es sogar Weltklasse. Klar, und dann hast du im Moment, es ist offensichtlich, dass wenn Erling Haaland auf dem Platz steht, dass das einfach auch nochmal eine komplett andere Mannschaft ist, mit der Durchschlagskraft vorne. Er hat auch eine ganze Präsenz, er zieht Spieler auf sich. Was mich allerdings eher dann am meisten wundert, ist eigentlich auch so, dass ich das Gefühl habe, so dieses Momentum, was die Mainzer die ersten Spieltage sich erarbeitet haben, ist auch so langsam ein bisschen am Bröckeln. Kam vom oder für meinen Geschmack eigentlich für die sonst sehr frechen und auch ja, eigentlich würde ich sagen, schon ganz ordentlich performenden Mainzer kam relativ wenig. Da war vielleicht auch ein bisschen zu viel Respekt gegenüber den Dortmundern. Und letztendlich war es eine Sache oder eine Frage der Qualität und der Sieg, der war nie gefährdet, meines Erachtens.
Nein, und auch kurz nach der zweiten Halbzeit lief es dann ja auch weiterhin unglücklich für die Mainzer. Springt ein Ball relativ unglücklich an den Ellbogen. Ich weiß gar nicht, bei wem es war. Ich glaube, bei Widmer war es. Er hat den Elfmeter, den knallte, ja, schweißte Haaland da förmlich da ins Tor rein, der war auch ohne nicht zu halten. Und erst nach dem 2-0 sind die Mainzer dann so ein bisschen aufgewacht und haben auch ihr Heil dann ein bisschen in der Offensive gesucht und hatten dann auch die eine oder andere gute Chance, unter anderem durch Onisivo. Und ja, der BVB ist dann so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, hat sich ein bisschen zurückgenommen, bisschen ein paar Prozent runtergefahren und aus dem Nichts passiert dann plötzlich das 2-1 für die Mainzer nach einem, ich glaube, der Fehler fängt an bei Kobel, der den Ball mehr oder weniger ein bisschen lustlos einfach ins Halbfeld schippt.
Aber oder? Kannst du dich an die Szenen erinnern? Was mich eigentlich am meisten verwundert hat, war in der 87. Minute, du hast die Kulle am Fuß als Torhüter, dann schweißt dieses Ding nach vorne. Es steht 2-0 und er hat versucht, Fußball zu spielen, was er, glaube ich, in der Regel auch ganz gut kann. Aber es gibt dann doch nochmal schon feine Unterschiede zu einem Marc-André Ter Stegen beispielsweise oder ja, Manuel Neuer von mir aus. Das merkt man dann schon. Und was eigentlich noch für mich eigentlich das Komischste an der Situation war, war dann, als dieser Treffer dann gefallen ist, dass er sich noch bei seinen Vorderleuten beschwert hat.
Ja, richtig, genau, dass sie zu weit weg gewesen wären und nicht in den Zweifel gekommen wären. Also da wäre ein einfacher Befreiungsschlag, dann hätte er auch zu null gespielt. Ja, aber das war, glaube ich, die 87. war es, glaube ich, ja, der Anschluss.
Genau.
Ja, und kurz danach verlieren die Mainzer, schenken den Ball her. Bellingham gewinnt auf der Außenbahn den Ball und setzt dann Erling Haaland richtig schön in Szene.
Und der aber auch hier war ja eigentlich die komplett gleiche Situation.
Es muss nur der Ball
schweißt landen. Dieses Ding, ja, schweißt dieses Ding nach vorne. Da geht es nicht mehr darum, dass du den Mann findest, der dir 2 Meter entgegenkommt, sondern du legst 2-1 hinten, schweißt dieses Ding nach vorne. Es ist sowieso, der ganze Pulk hat sich fokussiert aufs Zentrum, Mitte 16er und dann so dilettantisch den Ball zu verlieren. Klar, wobei man dann natürlich auch sagen muss, auf der anderen Seite muss man Jude Bellingham natürlich ein großes Kompliment aussprechen, wie er den Zweikampf führte, wie er den Ball dann auch nochmal zu Haaland in die Mitte bringt und der dann wieder eiskalt vor der Kiste zum 3-1 verwandelt. Ja klar, aber wenn man mal ehrlich ist, als Borussia Dortmund, das ist ein Spiel, was sie zu Hause gewinnen muss. Das Einzige, was ein bisschen Fadenbeigeschmack hat, ist wahrscheinlich das Gegentor, weil die Dortmunder gerne auch mal zu Null spielen wollen würden, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es war ein Pflichtsieg, nicht mehr und nicht weniger.
Ja, kann man, glaube ich, einen Haken hintersetzen. Erling Haaland jetzt 8 Spiele wieder bei 9 Toren, also wieder voll im Soll, wieder überperformt. Ja, und jetzt unter der Woche, Sören hat es noch kurz angesprochen, der Auftritt in Amsterdam angesagt. Das wird auch bestimmt ein klasse Spiel werden mit 2 Mannschaften, die es fußballerisch richtig gut drauf haben. Und ich denke, da können wir uns auf einen offensiven Schlagabtausch einstellen. Oder wie ist deine Meinung?
Ja, also wir waren ja alle zusammen zu dritt mal in Amsterdam. Ich glaube, es könnte 2019,
ja,
beim Vorrundenspiel der Bayern sein. Ich glaube, wir sind alle danach aus dem Stadion raus und waren von der Stimmung extrem angetan, hatten dann auch noch ja ein wahnsinniges Fußballspiel 3-3 mitnehmen dürfen. Es wird ein ziemlich heißer Tanz. Ich glaube, es wird ein richtiger Hexenkessel werden. Und ja, ich freue mich auf das Spiel. Es wird mit Sicherheit auch spielerisch ein richtig unterhaltsames Spielchen werden. Und ja, letztendlich, wenn du da 3 Punkte holst, dann stehst du verdammt gut da in der Gruppe und ja, legst den Grundstein für alles, was dann nach Weihnachten kommt.
Richtig, richtig. Gut, den Grundstein legen wollte eigentlich auch RB Leipzig mit einem Sieg in Freiburg. Allerdings können die Leipziger unterm Strich froh sein, dass aufgrund gerade der zweiten Halbzeit des Spielverlaufs her wirklich mit einem blauen Auge davon kommen und mit einem Punkt heimfahren, weil die Freiburger haben bei ihrer Heimpremiere im neuen Stadion gerade in der zweiten Halbzeit ein Spiel abgeliefert. Also die Freiburger sind jetzt, glaube ich, auch Vierter oder Sechster momentan.
Vierter.
Also das war schon, ohne jetzt in Superlativen zu verfallen, aber fußballerisch war das auch schon richtig klasse von den Freiburgern.
Ja, sprichst mir natürlich aus dem Herzen. Nein, Spaß beiseite. Erste Halbzeit fand ich ehrlicherweise ein bisschen enttäuschend von den Freiburgern. Klar liegen 0-1 hinten durch einen Elfmeter.
Den man nicht geben muss, oder?
Nein, den muss man nicht geben, aber wenn es um dieses Thema geht, dann soll mir irgendjemand auf dieser Fußballwelt erklären, wie man den Elfmeter von Höhler, was, oder?
Ja,
Im
ja.
16er. Wie kann man diesen Elfmeter denn bitte nicht geben? Kannst du mir das erklären?
Und das, wir haben den VAR ja mittlerweile auch mit da drin. Er wird oben gehalten und gerissen, er wird unten getroffen, also noch deutlicheren Elfmeter als diese Aktion von wer war es denn? Wer war es denn? Nochmal von den Leipzigern. Siakam gegen Höhler.
Siakam.
Also noch eindeutiger geht es nicht. Tut mir leid.
Also ich hab gedacht, das ist ein schlechter Scherz und ich habe im ersten Moment, man darf es nicht laut aussprechen, aber ich dachte an Manipulation, weil das war mit Abstand wahrscheinlich der klarste Elfmeter, den ich die letzten Wochen überhaupt in der Fußball-Bundesliga wahrscheinlich gesehen habe. Und auf der anderen Seite wird ja, für eine Lächerlichkeit schon fast ja, einen Elfmeter gegeben. Trotzdem, um mal wieder wegzukommen von VAR, ob er eingreifen muss, ja oder nein, das ist eine Sache, da können wir uns jede Woche wahrscheinlich drüber unterhalten. Aber was mir in dem Spiel auffiel, war, da hat eine sehr, sehr gute Freiburger Mannschaft in der zweiten Halbzeit die Leipziger am Ende die letzten paar Minuten auch noch förmlich an die Wand gespielt, meines Erachtens. Pfostentreffer, Riesentorchancen noch und müsste eigentlich meines Erachtens, muss mit 3 Punkten eigentlich ja, das Stadion einweihen. Letztendlich war es ein 1:1. Ich glaube, die Leipziger waren am Ende des Tages auch noch glücklich über den Punkt, den sie mitnehmen können. Aber was die Freiburger da die zweite Halbzeit abgeliefert haben, das war schon à la Bonheur.
Ja, wie du hast es angesprochen, nach der frühen Führung, was heißt früh, in der 30. Minute Emil Forsberg die Leipziger durch den Elfmeter in Führung gebracht hatte. In der zweiten Halbzeit war wirklich nur eine Richtung angesagt und das war die auf das Tor von Peter Gulacsi. Und der hatte ja wirklich bei dem Pfostenschuss sogar noch Glück, dass der Ball da nicht nochmal von seinem Rücken ins Tor springt. Der sprang ja dann knapp
Der
drüber.
Fuß war's.
Der
Der
Fuß war
Fuß.
es. Das war eine super Sache. Ja, und der wirklich verdiente Ausgleich nach einer Grifo-Ecke. Köpfte ja dann Jong den Ausgleich. Und das ist ja auch bezeichnend momentan für die Leipziger vormomentan, dass da ein kleiner Jong zwischen Willi Orban und ich weiß gar nicht, wer es da noch war, frei zum Kopfball kommt. Ja, völlig verdienter Ausgleich und danach auch noch die ein oder andere weitere Großchance für die Freiburger. Ja, unterm Strich eigentlich zwei verlorene Punkte, muss man ja wirklich schon sagen, für die Freiburger.
Muss
Aber.
man sagen, und ich glaube auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das sagt auch die Statistik. Du hast 15:12 Torschüsse für die Freiburger, du hast mehr gespielte Pässe bei den Freiburgern, du hast mehr Ballbesitz für die Freiburger, du hast eine Zweikampfquote, die sensationell war in so einem Spiel von 59% gewonnenen Zweikämpfen zu 41%. Das ist eine Statistik. Normalerweise muss die genau umgedreht letztendlich auf dem Tableau liegen. Und wie gesagt, und die Leipziger waren am Ende des Tages noch gut bedient mit dem 1:1. Und wenn wir das mal ja, vielleicht kurz als Thema nehmen bei den Leipzigern, ist ja immer so, dass sie zwischendrin immer mal wieder wirklich ein richtig starkes Spiel abliefern, einen Kantersieg einfahren. Aber so langsam musst du aufpassen, dass der Zug nicht schon langsam abfährt und du deinen eigenen Ansprüchen hinterherrennst. Du stehst jetzt mit 11 Punkten, 8 Punkten hinter den Bayern, 7 hinter den Dortmundern. Und die musst du auch erstmal als Leipzig letztendlich wieder einholen können.
Ja, also was mich schon gewundert hat, wieder dieses ständige Hin- und Hergewechsel. Guardiola war jetzt auf der linken Seite in der Startformation, Angelinho war wieder mal auf der Bank. Pause hatte wieder gespielt für André Silva. Dani Olmo war wieder nicht im Kader, der scheint auch immer noch ein paar Wochen zu brauchen. Marcel Halzenberg, den habe ich jetzt auch seit Wochen nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob er auch immer noch an einer Verletzung laboriert, aber nachdem er ja in Dortmund gehandelt wurde, ist es um den ganz ruhig geworden. Also momentan bei Leipzig, ich weiß nicht, woran es da momentan liegt. Nuku war bei dem Spiel eigentlich größtenteils auch komplett rausgenommen, was auch die starke Zweikampfquote von Philipp Lienhardt und Schlotterbeck hinten wieder, die ja auch ein wirklich super Tandem in der Innenverteidigung sind, die ganze Saison schon wirklich überperformen. Beide jetzt auch wieder mit über 80% Zweikampfquote, überragend hinten drin. Ja, und mit Marc Flecken, da hatte man ja wirklich Bedenken. nachdem der Torwartwechsel vollzogen wurde bei den Freiburgern, macht der hinten auch eine super Partie. Also die Freiburger sind eigentlich durchweg gut besetzt da hinten drin.
Und, ja, nicht nur nach hinten, sondern es gefällt ja auch, was sie nach vorne letztendlich für eine Art Fußball spielen. Und ich habe schon fast teilweise ein bisschen Angst vor den Freiburgern, weil sie eigentlich auch so eine Rolle einnehmen im Moment. Sie sind, ich wollte jetzt gerade unschlagbar sagen, weil es ja,
ist ja nach wie vor
das, ja? Genau, das einzige Team sind in der Liga, was noch nicht geschlagen worden ist. Sie punkten mehr dreifach als nur einfach. Und die stehen mit auf Platz 4 letztendlich mit 16 Punkten, 3 Punkten hinter den Bayern. Ausrufezeichen, 2 Punkte hinter Dortmund auf Platz 4, punktgleich mit Leverkusen.
Da gibt es nur Haupt- oder Top-Spiele bei Christian Streich. Immer
offenes Visier und Vollgas. Ja, im Moment ausschließlich fast Top-Spiele. Ich bin gespannt, wo die Reise hinführen wird. Aber wir haben es ja jetzt Woche für Woche auch schon ein paar Mal immer wieder gesagt, das ist eine gefestigte Truppe, da ist ein Trainer, der mit der Truppe 1 ist, da stimmt einfach alles zusammen. Und deswegen habe ich eben auch schon mal gesagt, ich freue mich richtig auf nächste Woche. Das ist ein richtiges Topspiel auch für die Freiburger in Wolfsburg. Ich freue mich richtig drauf und ich ziehe jeden Hut, den ich habe, für die Freiburger und freue mich total einfach nur.
Lass uns das Spiel jetzt mal zu den Akten legen. Eine Statistik habe ich noch für dich. Fabi, bei den Spielern mit den gewonnenen Zweikämpfen, bei den Top Ten, da erwartet man ja meistens die Verteidiger und defensive Mittelfeldspieler. Mhm. Da ist ein Freiburger Spieler drunter. Als auf Platz 7 von den Top 10. Was meinst du, wer das
Vincenzo
ist?
Vincenzo Grifo.
Nein, liegst du falsch.
Dann muss es Höhler sein.
Richtig. Lukas Höhler, 97 gewonnene Zweikämpfe als Stürmer. In den Top 10 der Spieler mit den meisten Zweikämpfen. Führender ist Simakar mit 113. Also das ist aller Ehren wert, wie der sich da auch bei jedem Spiel reinhaut und ackert. Und der ist ja wirklich bei jedem Spiel gesetzt bei Christian Streich. Klasse Spieler vorne. Fußballerisch stark. Vom Einsatz her kann man ihm nie irgendwie was absprechen. Also.
Dann lege ich dir jetzt einmal den roten Teppich aus. Sprich's einmal an. WM 22, Backup. Eine 9 vorne drin, Lukas Höhler.
Oh, da ist ja momentan noch jemand anderes vom FC Schalke 04 im Gespräch, der da vorne die Mittelstürmerposition bekleiden sollte. Er kam ja die Woche in der Presse das ein oder andere Mal auf mit Simon Terodde. Aber lassen wir das Thema am besten mal.
Ja, das war ein Spaß beiseite, aber ist nur erwähnenswert, wenn man ja immer nie auf der Kette hat. Man sagt ja immer, wir haben keine Mittelstürmer. Lukas Höhler ist mit Sicherheit einer, der diese Saison wirklich einen verdammt guten Job macht. Warum hat man nicht einen im Kader, den man einfach mal vorne reinstellen kann?
Richtig.
Theoretisch, wenn es brennt.
Genau. Gut, Fabi, machen wir mit der Mannschaft weiter, die uns, glaube ich, die letzten Wochen die meisten Nerven gekostet hat, wo du dich, glaube ich, sowas von Kopf und Kragen geredet hast, in den Rage geredet hast.
Ja, und dann vielleicht noch zum Thema Hertha BSC. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen so viel darüber gesprochen. Was macht Paul Dardai überhaupt noch bei der Hertha? Ja, und dann jetzt gewinnt Hertha tatsächlich. Frankfurt ist so der München-Fluch erlegen, gewinnen in München und jetzt verlieren sie direkt. Es hat ja schon andere Mannschaften getroffen, dass sie nach dem Bayern-Sieg wochenlang auf einen Sieg gewartet haben. Und das ist echt spannend. Ich habe die Worte von Oliver Glasner noch gehört nach dem Spiel und er war nicht zufrieden. Er ist hart mit der Mannschaft ins Gericht gegangen. Ich glaube, spielerisch war das von der Eintracht nicht gut. Kaum Chancen kreiert. Es ist nur Philipp Kostic im Moment der Alleinunterhalter. Und das ist dann einfach unterm Strich zu wenig. Und dann, gewinnt die Hertha halt. Und ja, bald einer sitzt wieder sicherer, noch sicherer als ohnehin schon wohl im Sattel. Wahnsinn. Wir scheinen echt ahnungslos zu sein. Wir haben Pardale ja schon wirklich rausgeredet aus dem Trainerstuhl. Und da bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten Wochen wird. Sie haben ihre Pflichtaufgaben ja in den letzten Wochen auch erfüllt, mit Fürth und Bochum gewonnen, jetzt Frankfurt geschlagen. Also da wird es jetzt erstmal keinen Trainerwechsel geben. Und bei Frankfurt, ja, spielerisch wirklich dürftig. Ist nur Philipp Kostic. Es ist dann auch einfach zu wenig. Da muss echt mehr kommen. Aber klar, es ist echt bei Eintracht so, dass sie vor der Saison so einen Umbruch hatten. Und das wird noch ein paar Wochen dauern, bis man da einen Aufwärtstrend erkennen kann, wobei ich nach wie vor auch an die Qualität glaube, mit Sam Lammers vorne als Stürmer. Wenn der in Szene gesetzt wird, dann kann er echt für die Eintracht ein wichtiger Spieler werden. Und ja, abwarten. Ich meine, Fabi ist ja auch kritisiert gerne in die Eintracht und deshalb freue ich mich gleich auf jeden Fall auf seine kritischen Worte.
Und ausgerechnet jetzt am Wochenende, mein Tipico-Schein ist auch wegen dem Spiel leider baden gegangen. Die Hertha punktet dreifach in Frankfurt. Ich weiß immer noch nicht, wie sie es geschafft haben. Aber unterm Strich muss man ja wirklich sagen, ja, kann man, ja, verdient nicht, aber ja, es, ja, auf jeden Fall steigende das, Form.
Ja, ansteigende die Form. Frage ist natürlich nur, wer mich jetzt die letzten Male immer über Hertha sprechen hat hören, eigentlich müsste ich jetzt sagen, die drei Punkte gingen nach Berlin, weil Frankfurt einfach unfassbar schlecht war. Ich glaube, das kann man auch mal in aller Deutlichkeit so sagen, was für mich halt einfach immer nur eine Sache ist, die nicht zu erklären ist. Du schlägst auswärts die Bayern. Wir haben es ja besprochen, klar, dieses Spiel hätte vor zwei Wochen auch anders ausgehen können, wenn die Bayern ihre Chance gemacht haben. Interessiert niemanden. Du hast drei Punkte in München und dann lieferst du so ein Spiel zu Hause gegen Hertha BSC ab. Und das war wirklich, würde ich jetzt mal behaupten, bis zum Anschluss Treffer durch Paciencia. Es war wirklich ein grausam schlechtes Spiel, was die Frankfurter da letztendlich abgeliefert haben. Und auf der anderen Seite war es so, die Hertha haben ihre Chancen genutzt. Und es sah nach Fußball aus, das muss man auch sagen. Also es waren ein paar Spielzüge drin, wo ich dachte, dass die Unioner sich blau-weiße Trikots übergestreift haben. Bis der Reporter dann mehrmals von der Hertha sprach, dann habe ich es auch begriffen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Keine Ahnung, aber es war teilweise wirklich eine richtig gute Vorstellung der Herthaner. Vielleicht lag es auch an den Aufstellungen oder beziehungsweise an den Wechseln, die Paul Dardai vorgenommen hat. Aber letztendlich drei Punkte, die auch eminent wichtig waren für die Hertha. Und auf der anderen Seite, ja, die Frankfurter hat man nie wirklich im Blickwinkel. Und jetzt stehen sie mit der Hertha letztendlich hier hinten in der Tabelle auf 13 und 14 eigentlich mehr oder weniger auf einer Stufe, richtig?
Ja, richtig. Also bezüglich der Ansprache, also ich denke, bei dem Spiel, man munkelt es, war Freddy Bobisch, glaube ich, für die Motivation vor dem Spiel zuständig, bei seinem alten ehemaligen Arbeitgeber. Ja, die frühe Führung nach 7 Minuten, nach einer schönen Hereingabe von wer war es nochmal? Von Darida war Marco Richter zur Stelle. Frühes 1-0. Kurz danach war noch ein Flugkopfball von Piątek, wo die Hertha schon 2-0 führen hätte können. Ja, und dann die SGE in der ersten Halbzeit nur ein Distanzschuss von Jakic. Viel zu harmlos in der ersten Halbzeit gewesen, du hast es angesprochen. Ja, in der zweiten Halbzeit dann die SGE mit der ein oder anderen Möglichkeit, kam dann noch durch den Anschluss von Paciencia, durch den Elfmeter noch zum Anschluss. Aber hinten heraus Eintracht viel zu schwach, längst nicht das, was wir letzte Woche vor zwei Wochen in München gezeigt haben. Ein Philipp Kostic alleine reicht nicht. Und ja, nächste Woche geht es dann Sonntag nach Bochum. Die haben, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Punkte Unterschied von der Tabellenkonstellation her. Oliver Glasner.
Das ist einer sogar. Einer nur. Zu Frankfurt und 2 zur Hertha.
Ja, und Oliver Glasner kann einem mittlerweile nach den Spielen bei den Interviews richtig leid tun. Du kommst vom VfL Wolfsburg, der ja wirklich letztes Jahr wirklich gut gespielt hat unter seiner Leitung, und kommst dann in Frankfurt hin und musst da so viel Aufbauarbeit leisten und redest jede Woche, versuchst deine Mannschaft stark zu reden, sprichst natürlich jetzt auch, an diesem Wochenende hat er ihr mal wirklich die Leistung abgesprochen. Ja, und so ist wirklich
jetzt,
jede Woche ein Wechselbad der Gefühle bei den Frankfurtern.
Eine Frage eigentlich, wenn du jetzt mal 2 Wochen zurückgehst, dieses Spiel in München, wo du eigentlich nicht gewinnen kannst und trotzdem gewinnst, das hätte ja auch alles ganz anders laufen können und letztendlich so einen Spieler auf den Platz zu bringen. Mir tat es auch ehrlicherweise ein bisschen leid für die Frankfurter Fans ein Stück weit, weil es wirklich sehr, sehr enttäuschend war. Und ehrlicherweise müssen irgendwo auch die Alarmglocken langsam angehen. Du hängst da wirklich hinten mit drin. Also die Augsburger mit 6 Punkten, auch nur 2 Punkte hinter dir. Und 8 Punkte nach 8 Spieltagen sind für eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt schon relativ wenig.
Ja, also mittlerweile musst du wirklich bei den Mannschaften, die unten drin stehen, froh sein, oder die können froh sein, wenn sie jedes Wochenende sich irgendwie mal irgendwo einen Punkt ergaunern. Also am Ende dieser Saison wird auf jeden Fall jeder Punkt entscheidend sein. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste werden bis zum Schluss. Da werden einige Mannschaften noch Rotz und Wasser schwitzen, was den Abstiegskampf angeht. Das prophezei ich jetzt schon mal vorab. Ja, aber die Frankfurter, wie gesagt, nächste Woche in Bochum. Und ich weiß gar nicht, wo die Hertha hin muss.
Die Hertha spielt zu Hause gegen Gladbach.
Gegen Gladbach, okay. Wird auch nicht so einfach werden. Das ist, glaube ich, das Samstagabendspiel sogar, das Topspiel. Ja, schauen wir mal. Sören hat uns dann noch die letzte Sprachnachricht zukommen lassen zu seinem VfL Bochum. Und lass uns da mal noch kurz reinhören.
Ja, und als Bochum-Fan habe ich natürlich auch das Spiel der Bochumer gegen Fürth intensiv beobachtet. Ich weiß nicht, wer Konferenz gesehen hat. Da wurde das Spiel ja nicht so oft gezeigt, deshalb habe ich mir das im Nachhinein nochmal komplett angeschaut. Ich muss wirklich sagen, das war spielerisch sehr, sehr enttäuschend. Man hat einfach gesehen, dass die Aufsteiger das Niveau der Bundesliga einfach runterziehen, dass sie, wenn man ehrlich ist, von der Leistung her kaum etwas in der Bundesliga zu verloren haben. Und ja, erste Halbzeit war chancenarm, keiner wollte einen Fehler machen. Zweite Halbzeit führt eigentlich besser. Bochum wirklich defensiv, auch vor dem Spiel hat Thomas Reis und seine Mannschaft ja auch im Abwehrbereich echt viel gearbeitet, das konnte man so lesen. Toto Lisila ist teilweise in die Innenverteidigung mitgerückt, das heißt, Bochum hat bei als sie keinen Ballbesitz hatten, mit Fünferkette gespielt, und das, ja, defensiv, glaube ich, war schon sehr in Ordnung, und dann das Tor, dann hat man sich für den Aufwand dann auch belohnt, aber man muss wirklich sagen, unterm Strich, klar, 3 Punkte gegen Abstieg, ganz wichtig, aber spielerisch, glaube ich, von beiden Mannschaften zu wenig. Und das wird jetzt die nächsten Wochen zeigen. Fabi hat es ja gesagt, Fürth geht für ihn auch sang- und klanglos runter, da würde ich mich echt anschließen. Und bei Bochum wollen wir hoffen, dass es gerade die Heimspiele müssen wieder gewonnen werden. Jetzt nächste Woche gegen Frankfurt, da bin ich echt optimistisch, dass wir auch spielerisch ein bisschen mehr sehen von den Bochumern.
Ja, ich denke, es war ganz treffend auf den Punkt gebracht. 3 ganz, ganz wichtige Punkte für den VfL, wieder voll drin, voll im Soll. Für Greuther Fürth gehen jetzt, glaube ich, so langsam nach 8 Spieltagen wirklich schon die Lichter aus. 1 Punkt sind jetzt, glaube ich, schon 6 Punkte Rückstand auf Platz 16. Waren mit Beginn der zweiten Halbzeit die etwas bessere Mannschaft, hatte auch die ein oder anderen Möglichkeiten. Ja, der VfL, es waren einfach 2 Mannschaften, die wussten, worum es geht in dem Spiel. Hat man in der Zweikampfführung gesehen, haben sich alle reingehauen. Spielerisch hat Sören es auch gesagt, man merkt den wirklichen Klassenunterschied von den Aufsteigern hier in der Bundesliga. Es war wirklich eigentlich ein Zweitligaspiel. Qualitativ war das wirklich ganz, ganz bescheidener Fußball. Vom Einsatz her, wie gesagt, kann man beiden Mannschaften nichts absprechen. Ja, der VfL hinterher durch den Siegtreffer in der 80. Minute durch Lucilla geht als lachender Sieger vom Feld. Ja, Greuther Fürth wartet weiter auf den ersten Heimdreier zu Hause in der Bundesliga. Ja, und dann geht es für die Fürther nächstes Wochenende dann nach Leipzig, wo man auch mal weiter unter die Räder geraten könnte.
Ja, ich kann eigentlich auch zu dem Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Bei den Fürthern, sie hatten mehr Spielanteile, hatten auch mehr Abschlüsse, aber ich finde mal, es ist ein nicht so gutes Zeichen, wenn die Abschlüsse in der Regel aus der zweiten Reihe kommen. Tillmann war ja einer davon, der das Ding dann wie ein Feed-Goal übers Tor jagt. Es ist halt einfach zu wenig Gefahr dann letztendlich im letzten Drittel oder in der Box dann. Und natürlich dann auch dieses Gegentor von Lucila. Das darf dir halt nicht passieren, dass der da zwischen 2 Leuten so frei zum Kopfball kommt. Und dann kommt eins zum anderen und was für mich dann eigentlich auch das schlechteste Zeichen eigentlich war, wenn man über Greuther Fürth spricht, ist, nach dem 1-0 hatte ich das Gefühl, das Ding ist durch. Also es kam kein Aufbäumen, die Körpersprache war nicht mehr da. Es war ein Stück weit für mich eigentlich die Fürther wie ja, ein bisschen in sich zusammengefallen und letztendlich auf der anderen Seite umso mehr freue ich mich natürlich dann auch für die Bochumer, die 3 Punkte holen. Ich habe es ja vor der Länderspielpause auch schon mal gesagt, das ist für mich ist es ein Do-or-Die-Spiel. Der Coach Stefan Leitner, glaube ich, von Fürth, wollte davon ja eigentlich nichts wissen. Spätestens nach dem Spiel oder nach der Niederlage weiß er sehr wohl, dass das ein absolutes Do-or-Die-Spiel war. Für die Bochumer freut es mich richtig. 7 Punkte nach 8 Spielen ist nicht viel. Trotzdem reicht es, um über dem Strich zu stehen. Es gibt Selbstvertrauen. Und von daher, es war eigentlich zum Spiel relativ wenig zu sagen von meiner Seite, weil es war wirklich kein gutes Bundesligaspiel, würde ich jetzt mal behaupten.
Nee, richtig. Machen wir direkt einen Haken hinter. Schauen wir mal, wie es nächste Woche für den VfL zu Hause an der Kastropper gegen die SGE läuft. Da werden sie mit Sicherheit auch mal ein bisschen mehr in der Offensive aktiv werden, anstatt nur hinten drin zu stehen und auf Konter zu lauern. Lass uns zu einer Mannschaft kommen von Samstagabend, Fabi, die uns die letzten beiden Wochen eigentlich ein bisschen überrascht hat mit 2 überraschenden Siegen. Ja, kommen wir zu Borussia Mönchengladbach, die jetzt am Wochenende zu Hause 2 Punkte haben liegen lassen gegen ersatzgeschwächte, Corona-bedingte Stuttgarter.
Ja, zu wenig, viel zu wenig für eine Mannschaft wie Gladbach, die mit Sicherheit auch Richtung internationales Geschäft unterwegs sein will. Ich habe ehrlicherweise nach den vorherigen Auftritten vor der Länderspielpause eigentlich damit gerechnet, dass es eine klare Sache wird, zumindest auch ja, wenn man mit einbezieht, dass die Stuttgarter ja, extrem ersatzgeschwächt angetreten sind. Und meines Erachtens war das halt einfach wieder viel zu wenig. Und da muss auch mehr kommen, da muss auch von der Mannschaft mehr kommen. Ja, ein Stück weit das, was man sich die Vorwochen erarbeitet hat, letztendlich dann auch nochmal zu krönen mit einem Spiel gegen Stuttgart zu Hause unter Flutlicht oder es war ein Samstagabendspiel. Und dann ist ein 1-1, wo du eigentlich sehr lange auch noch in einem Rückstand hinterherlaufen musst, einfach viel zu wenig.
Ja, vor allem die Gladbach sind ja ganz gut ins Spiel gekommen, hatten 2 gute Abschlüsse eigentlich schon durch Kone und Luca Netz. Allerdings lagen sie dann plötzlich nach 15 Minuten hinten in Distanzknaller von Mafropanos aus 28 Metern. Der schlägt dann flach ein, ist Jan Sommer nicht mehr dran gekommen. Danach die Gladbacher ein bisschen aus der Spur gebracht, mussten sich dann erstmal wieder ein bisschen berappeln und auch im weiteren Verlauf des Spiels kam der VfB durch Koulibaly nochmal zu einer guten Chance. Ich erinnere mich ja an den Heber, der dann so knapp 3 Meter übers Tor ging, aber da hätte es schon 2-0 stehen können. Ja, allerdings dann kurz vor der Pause war es dann Jonas Hofmann mit einem sehenswerten Volleyschuss so aus 16er-Ecke, auch unhaltbar für den Torwart. Da war das ein 1-1 gefallen. Ja, und in der zweiten Halbzeit war Gladbach bemüht, auf die Führung zu drängen. Chancen waren noch die eine oder andere durch Player hatte noch eine Chance. Stindl war, glaube ich, noch einmal da. Ja, im Endeffekt, die Stuttgarter hatten sogar auch nochmal in der 84. Minute eine gute Abschlussmöglichkeit, allerdings auch der einzige Torschuss in der zweiten Halbzeit vom VfB, der mit dem Punkt in Gladbach auf jeden Fall mehr als gut leben kann. Ja, hätte Gladbach da gepunktet, wären es 3 Siege aus 3 Spielen gewesen. Aber ich denke, mit 7 Punkten aus den letzten 3 Spielen können die Gladbacher eigentlich auch noch ganz gut leben. Aber es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen.
Ja, es tut sich ja nach vorne in der Tabelle, tut sich ja relativ wenig, sondern alles ist noch drin. Trotz alledem ist es einfach ja manchmal ein Stück weit ja, schon enttäuschend, wahrscheinlich aus Sicht der Gladbacher, dass du so ein Heimspiel eigentlich, wo du 3 Punkte einfährst, im Regelfall das dann halt einfach nicht ja, umgesetzt bekommst, was wahrscheinlich sich auch das Team vorgenommen hat. Ja, und dann ist ein 1-1. Ich finde auch allgemein 11 Punkte nach 8 Spielen für die Mannschaft wie Gladbach eigentlich relativ wenig. Trotzdem nach vorne passiert relativ wenig. Dafür sind die anderen Mannschaften, die sonst vermeintlich eigentlich heiße Anwärter sind für die Tabellenplätze, ja, 4 bis 6, 7, ja, zu inkonstant im Moment und letztendlich bist du 2 Punkte ja, von der Europa League weg oder einer ist es sogar nur auf die Kölner Platz 7. Von daher ist dahingehend zumindest, wenn man es so betrachtet, alles im Soll, aber eigentlich schade für eine Mannschaft, die dann eigentlich wirklich sich ein richtig gutes Momentum erarbeitet hat, dann mit einem 1:1. Und nächste Woche spielst du auswärts, haben wir ja gerade eben auch schon wieder.
Nach Berlin.
Nach Berlin. Ja. Wird mit Sicherheit auch ein interessantes Spiel werden.
Ja. Und der VfB empfängt Union, ne?
Genau, und Stuttgart spielt zu Hause gegen Union. Und dann haben wir den 9. Spieltag letztendlich hinter uns. Und dann wird man ja zumindest eh schon mal wissen, in welche Richtung letztendlich es für die Gladbacher gehen wird.
Ja, also viele Mannschaften aufgrund der Tabelle, weil sich ja mittlerweile, weil ja hier jeder jeden schlägt in der Bundesliga, was ja auch ganz schön ist, stehen so Mannschaften wie Gladbach ja, du sagtest es ja gerade, man kann sich die Situation auch schön reden, aber Anspruch kann es auch nicht sein, ne? Von daher steht die eine oder andere Mannschaft mit Sicherheit noch das eine oder andere gute Spiel dann vor Augen. Und leistungsmäßig müssen die Gladbach auf jeden Fall noch weiterhin zulegen, weil die eine oder andere Mannschaft vor Gladbach wird dann auch irgendwann mal eine Serie starten und dann bist du plötzlich 6-7 Punkte hinten dran. Und dann wird es dann auch schwierig. Aber lass uns mal überraschen. Wie siehst du das neue Tandem der Gladbacher, Kone und Zakaria? Also die letzten 3 Wochen, jetzt auch am Samstagabend. Für mich in der Defensive beide extrem stark.
Ja, also gefallen mir ganz gut. Das sind eigentlich relativ wenig, wenn ich mit 11 Punkten
lass das mal außen vor, aber Zakaria war ja auch lange verletzt und also ich finde die Form von Zakaria und gerade auch Kone, der war ja auch lange verletzt, also da denke ich, hat sich ein ganz gutes Mittelfeld-Tandem gefunden bei den Gladbachern.
Ja, kann man natürlich aufbauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich halt alle Spieler, die du sonst in deinem Kader hast, die eigentlich die Führungspositionen einnehmen und übernehmen. Für mich umso verwunderlicher, dass die von den Jungs ein Stück weit verdrängt worden sind. Also ich denke da an den Christoph Kramer, gut, jetzt war er nicht im Kader diese Woche, aber auch ein Flo Neuhaus, finde ich stark verwunderlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Leistungsprinzip entscheidet und du kannst da natürlich drauf aufbauen. Klar, es ist eine starke Doppelsechs letztendlich, aber es sind die engen Spiele und es sind die Spiele, wo dann eben auch die Personen, vor allem die im Zentrum oder aus dem Zentrum kommen, letztendlich auch die Verantwortung übernehmen müssen. Und das wird sich zeigen die nächsten Wochen, ob dieses Duo letztendlich den Gladbachern dabei verhelfen wird, in der Tabelle ein paar Schritte nach vorne zu machen.
Dann, Fabi, lass uns doch zum Sonntag kommen. Heute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich die ganze Woche schon auf das Spiel gefreut. Ich habe heute Morgen noch mit unserem Freund Carsten geschrieben. Und er schrieb heute Morgen schon, ich ahne ein Desaster, das gibt eh nichts. Und ich habe ihm dann wirklich ein bisschen Mut zugesprochen, weil ich hatte eigentlich ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel erwartet und ein ziemlich torreiches Spiel, was es ja dann auch geworden ist. Aber die Art und Weise und die Höhe waren dann doch schon ziemlich deutlich mit dem 5:1 der Bayern.
Ja, es war die Reaktion, die sich wahrscheinlich jeder Bayern-Fan ein Stück weit gewünscht hat, nach dem 1:2 gegen Frankfurt nach der Niederlage. Es war meines Erachtens Fußball nahe der Perfektion. Die ersten 45 Minuten, die Leverkusener wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Auf der anderen Seite natürlich auch eiskalt die Dinger letztendlich auch in der ersten Halbzeit genutzt. Fand das natürlich auch ein bisschen schade, weil es eigentlich das Topspiel des Wochenendes war. Eigentlich war das Spiel spätestens nach dem 3:0 oder vielleicht sogar noch, wenn man es wirklich gut meint, mit den Leverkusen nach dem 4:0 war das gelaufen. Die Bayern haben dann die zweite Halbzeit, glaube ich, mehr als nur einen Gang auch nochmal zurückgeschaltet. Ansonsten wäre es vielleicht noch böser gekommen für die Leverkusener. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, bei den Leverkusen oder bei den Bayern. Ich habe es eben schon gesagt, Fußball nahe der Perfektion, die ersten 45 Minuten. Und für die Leverkusener, ja, es ist halt genau so ein Spiel, wie wir immer wieder mal bei den Leverkusenern gesagt haben. Ne? Es ist so ein Spiel, wo die immer mal wieder drin haben. Da kommt so ein Gegner wie Bayern München genau zur rechten Zeit. Und dann ist es ein Wahnsinnsspiel. Kann aber auch genau die Kehrseite der Medaille sein und das ist das, was heute passiert ist und es ist ein Klassenunterschied und die Bayern
man hatte wirklich nach der frühen Führung, nach 2 Minuten, zu dem Tor können wir ja gleich mal kurz drauf kommen, hatte man bei den Leverkusenern wirklich sofort den Eindruck, es wird der Kopf hängen gelassen und man schenkt das Spiel ab, man hat verloren, man hat ab dem Zeitpunkt nach 2 Minuten schon keine Chance mehr, weil selbst danach hast du ja noch 88 Minuten plus X noch Zeit. Die Leverkusen haben die letzten Wochen offensiv richtig schönen Spektakelfußball geliefert und da sind auch gute Kicker bei, aber die Leverkusener sind ja von der ersten Minute an viel zu weit weg von den Leuten gewesen, sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben eine Raumaufteilung gehabt, wo ich sage, selbst wenn ich keine Ahnung von Fußball habe, da sage ich, warum sind die so frei, warum können sich die Bälle so hin und her spielen, da hätte ich meine Oma mit ins Stadion nehmen können. Also selbst wenn ich keinen Fußball spielen kann, dann sagt mein Trainer mir, lauf immer mit dem Mitspieler mit, bleib immer dabei. Aber was die Bayern machen konnten, die konnten den Ball annehmen, drehen, links, rechts gucken, nochmal auf den Ball treten und dann den richtigen Pass spielen. Also da hatten sie ja wirklich alle Freiheiten, ne?
Ich glaube halt einfach, das, was für eine Mannschaft wie Leverkusen eigentlich das Schlimmste ist, was passieren konnte. Und das haben die Bayern ja die ersten 45 Minuten dann, ja, wie gesagt, extrem gut gemacht, dass halt die Leverkusen auch gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und die Leverkusen hatten ja auch extreme Probleme mit dem frühen, hohen Anlaufen, was man den Bayern natürlich auch dahingehend in den Situationen lassen musste. Das war die komplette Mannschaft, die wirklich dieses Pressing mit aufgebaut haben. Und so siehst du in einer Mannschaft wie Leverkusen natürlich auch den Zahn ein Stück weit, dass die kaum ins Spiel gekommen sind. Die Offensive hing komplett in der Luft. Und auf der anderen Seite ist es jeder, der mal auf dem Fußballplatz stand, wenn du so ein Spiel hast und du kannst eigentlich nichts machen und du liegst 0-3 hinten, wo du gegen den Gegner spielst, wo du sowieso weißt, eigentlich, dass er in einer anderen Liga spielt. Ja, dann kommt eins zum anderen und am Ende des Tages es ist es eine Machtdemonstration. Und ich glaube, was er auch aber witzig ist, ich habe es mir eigentlich gestern gedacht, nachdem Haaland 2 Tore geschossen hat, ein Stück weit wäre es jetzt eigentlich die logische Konsequenz, dass Lewandowski mindestens doppelt nachlegt. So kam es dann auch. Also es ist schon ein Zeichen, was die Bayern da jetzt wieder gesetzt haben mit einem 5-1. Ich glaube einfach, dass es schon so ist, dass die Bayern einfach auch da in einer anderen Liga spielen. Klar, für die Leverkusen ist es extrem ärgerlich, weil einfach ein Stück weit die Chance da war, letztendlich die Tabellenführung auch zu übernehmen. Und du gerätst dann so unter die Räder.
Ja, lass mal kurz den Spielfilm durchgehen. 2 Minuten, Halbfeldflanke von Kimmich. Alle stehen aufgereiht auf dem 16er, wo ja eigentlich eine klare Zuteilung herrschen sollte, jeder bei seinem Mitspieler. Upamecano zieht sich komplett rechts raus zum 16er. Keiner geht mit. Da wird der Ball hingespielt und der kann dann völlig frei den Ball scharf in die Mitte spielen, wo Lewandowski dann auch vor 3 Leuten an den Ball kommt. Ich weiß nicht, da fängt es ja schon an bei dem 1-0, dass da keiner der Leverkusener den Ball irgendwie zu klären bekommt, beziehungsweise auch überhaupt erstmal bei Upamecano mitgeht, oder? Da fängt es von der Konzentration her ja schon an.
Ja, klar, wir können jetzt jedes einzelne Tor durchgehen, können wir gerne machen. Und du wirst überall genau diese Fehler finden, weil die Tore irgendwie entstehen müssen. Aber trotzdem ist es, wie soll ich sagen, es ist ein absolut gebrauchter Tag. Und natürlich wurde die ein oder andere Szene von den Leverkusenern verschlafen. Auf der anderen Seite darfst du halt auch nicht vergessen, was deine Qualität hier gegenübersteht. Und du musst die Situation auch eben auch so erkennen. Und klar, es hat vieles nicht gepasst. Deswegen stand es auch ziemlich schnell 0-5. Auf der anderen Seite ist es halt dann eben schon so, wenn du bei Bayern jetzt die erste Elf durchgehst, da steht eine gewisse Klasse auf dem Platz. Und das reicht dann halt manchmal für mindestens 16 von 17 Mannschaften eben nicht, um da mitzuhalten. Und wenn die ins Rollen kommen, dann wird es
Ja gut, dann machen wir es kurz. Unmöglich. Lewandowski legt dann noch das 2-0 nach, nach einer schönen Vorarbeit von Fonzie Davis, der dann schon nach einer halben Stunde von Julian Nagelsmann ausgewechselt wurde. Er hat ja auch eine lange Reisestrapaze wieder auf sich nehmen müssen. Das 13-0 von Thomas Müller, nach den er abfälscht. Sandro Wagner sagte, glaube ich, im Inter mit dem hohen Oberschenkel.
Hat er gut gemacht,
eigentlich denke ich, wollte oder? Der Müller hat die Hacke nicht mehr hoch genug gekriegt. Eigentlich wollte er den ja auch mit der Hacke reinmachen. Und das 14 und das 15-0 lässt dann Serge Gnabry folgen.
Ist eigentlich auch unglaublich. Können wir mal einmal kurz auf die Statistik von Serge Gnabry kurz gehen? Der müsste doch mit seinem Doppelpack jetzt 5 Saisontore.
Ja. ist auch gut dabei. Und wie die letzten Wochen auch vor Spielfreude gesprüht, wie eigentlich heute bei dem Spiel jeder, aber auch von den Zweikämpfen her sich wieder gut reingehaut hat. Leroy Sané, denke ich, können wir jetzt mal wirklich einen Haken hintersetzen. Hat sich jetzt wirklich wieder gefangen, oder?
Es muss halt jetzt einfach ein bisschen ruhiger werden. Was im Übrigen heute auch noch genau passiert ist, was ich ja vor ein paar Wochen schon mal angedeutet habe, ist, wenn du solche Spiele hast und ja, aus Sicht der Bundesliga leider jetzt heute in so einem Topspiel, wenn die Bayern dann halt in der Lage sind, zur Halbzeit schon mal den ersten Leistungsträger rauszunehmen und dann rund um die 60. Ja, die nächsten beiden, beziehungsweise dann eigentlich auch nochmal drei Leute auszuwechseln, wenn die Spiele entschieden sind, dann wird es sowieso gefährlich für die Konkurrenz. Für die Bayern natürlich sehr gut mit der Doppelbelastung, aber das ist genau der springende Punkt. Und wie gesagt, das Spiel wurde nach 45 Minuten entschieden. Und ja, die Leverkusener müssen ja ein Stück weit eigentlich auch noch Danke sein, dass die Bayern dann zwei, drei Gänge zurückgeschalten haben, weil ansonsten wäre es so richtig böse ausgegangen. Wünschen wir uns einfach auch für die Leverkusener, dass sie nächste Woche
Köln im Derby ja, und unter ja, der Woche Köln, in Betis Sevilla.
Genau.
In der Euroleague.
Genau, dass sie da wieder zeigen, was sie eigentlich letztendlich auch die Wochen zuvor in der Art und Weise gezeigt hat oder haben, dass es wirklich Spaß gemacht hat, den Leverkusener zuzuschauen. Heute war es nix. Sozusagen Haken dahinter, Mund abputzen und wieder von vorne anfangen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Leverkusener ihre Punkte
gut machen. Und den Abschluss des Spieltages hatten dann Arminia Bielefeld und der FCA. Die trennten sich in einem ziemlich kampfbetonten Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit der FCA, die spielerisch bessere Mannschaft, mit der einen oder anderen großen Chance, mit der einzelnen Führung. In der zweiten Halbzeit kamen die Bielefelder dann zum Ausgleich um die 70. Minute rum. Der FCA mit zwei Abseitstoren, die aberkannt wurden. Unterm Strich ein Punkt, der beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft. Beide bleiben weiterhin im Tabellenkeller stecken. War nicht der erwartete Befreiungsschlag. Ich denke, bei den beiden Mannschaften wird es auch bis zum Ende um die hinteren Plätze gehen.
Ja, war der Abschluss der Klassiker der Bundesliga oder Südwest-Gipfel.
Beide waren wie bemüht auf jeden Fall, aber waren stets bemüht.
ich versuche jetzt gerade einfach, dich ein bisschen nachzuahmen, wenn es um Superlative geht. Am Ende steht da ein 1:1. Ich glaube, es ist für beide Mannschaften, irgendwo muss es im Zwiespalt sein, ob es ein gewonnener Punkt ist oder ob es einfach zu wenig ist. Für die Bielefelder, die hängen genauso wie die Augsburger ganz tief unten drin. Und eigentlich das Aberwitzige an der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt wahrscheinlich die vier Mannschaften sind, die dann auch von uns vor der Saison letztendlich auch für die Plätze 15 bis 18 irgendwo ein Stück weit eingestuft worden sind. Nehmen sich dann gegenseitig die Punkte weg. Wir haben es leider letzte Woche auch vielleicht gar nicht mal die Bedeutung so unterstrichen, wie dieses Spiel eigentlich verdient hätte. Es war nämlich genauso wie bei Fürth gegen Bochum schon auch ein kleines Do-or-Die-Spiel, weil eigentlich musst du zu Hause gegen den direkten Konkurrenten drei Punkte holen. Auf der anderen Seite ist es aber auch für die Bielefelder viel zu wenig, wieder mal ein Punkt. Und unabhängig von dem Spiel, vielleicht müssen wir da nächste Woche einfach mal drauf eingehen, weil trotz dieser ganzen Ergebnisse und teilweise schwankenden bis schlechten Leistungen, vor allem der Mannschaften, die hinten drin stehen, es ist halt einfach noch alles drin. Und ich meine, von Bielefeld bis Frankfurt sind es drei Punkte. Nächste Woche können wir hier sitzen und es kann wieder anders aussehen, trotz alledem für beide Vereine, vor allem für die Augsburger, lange auch 1:0 geführt, dann einfach auch zu wenig für den Moment, weil dann musst du eben auch mal die drei Punkte einfahren. So wird es, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, auf jeden Punkt wird es drauf ankommen und dann sind so zwei verlorene Punkte zu Hause gegen Bielefeld vielleicht dann irgendwann entscheidend. Ich weiß es nicht, aber vom Niveau her, ja, es ist schon so, dass die Bielefelder und die Augsburger auch wirklich zu Recht, leider Gottes, in der unteren Hälfte der Tabelle stehen. Und es war halt für den Fußballfan auch, glaube ich, nicht gerade das attraktivste Spiel. Trotzdem, für beide Mannschaften gilt es nach wie vor, Woche für Woche sich seine Punkte zusammenzuhamstern. Aber die Frage ist halt nur das Wie. Und das ist halt spielerisch schon eher mau.
Ich habe mich jetzt gerade nochmal vergewissert, weil ich mir da nämlich ziemlich sicher war. Ich muss es mal so sehen, die Bielefelder haben von 8 gespielten Spieltagen, haben sie eigentlich nur an 3 Spieltagen Punkte hergeschenkt, ne? Also verloren. Sie haben 5 Unentschieden, nur diese Kack-Unentschieden, die bringen dich nicht weiter. Der FCA hat zum Beispiel einen Sieg und nur 3 Unentschieden und ist dann halt ist auch punktgleich, okay, gut. Aber wie gesagt, mit 5 Unentschieden, wenn du da mal lieber mal ein Spiel wirklich verlierst und da nächstes dann dreifach punktest, kommst dann schon ein bisschen besser weg, ne? Also.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, ich sage halt einfach, wenn ich so das Spiel der Augsburger sehe und unabhängig davon, dass ich sage es ja immer wieder, dass die ja auch wirklich den ein oder anderen individuell wirklich starken Einzelspieler in ihrer Truppe haben. Aber es ist halt spielerisch wirklich auch teilweise dürftig, die Vorstellungen, jetzt vielleicht nicht unbedingt heute, wo es dann mehr auf Kampf ankam, aber es ist halt einfach auch relativ wenig. Und wenn ich jetzt nächste Woche auf den Spielplan schaue und die Augsburger spielen in Mainz, okay, vielleicht ist da irgendwo was möglich, aber die Bielefelder haben zu Hause die Dortmunder. Und wenn ich jetzt tippen müsste, dann mit Sicherheit auf alles, aber kein Punkt für die Bielefelder. Und dann bleibst du halt nochmal eine Woche da unten drin stehen.
Es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen bis zur nächsten Länderspielpause, 3 Spieltage haben wir jetzt erstmal wieder Bundesliga, Gott sei Dank, auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Ja, dann sind wir soweit durch mit dem 8. Spieltag. Ich denke, wir haben das heute zu zweit auch ganz gut geschaut gekriegt hier. Haben Sören ganz gut hier vertreten. Ich denke mal, der wird nächste Woche wieder mit am Start sein. Und noch was von deiner Seite?
Ja, von meiner Seite aus, hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf unseren Food- und Travel-Blogger Sören, wenn er nächste Woche wieder mit dabei ist. Bin mal gespannt, was er mir morgen schreibt, wenn er das alles hört. Nein, Spaß beiseite. Es steht wieder ein richtig cooler Spieltag
an.
Ja, vor uns und ich freue mich drauf.
Gut, unter der Woche schauen wir uns dann noch ein bisschen Champions League an, drücken den deutschen Mannschaften die Daumen und dann hören wir uns dann nächste Woche Sonntag in alter Frische und alter Zeit wieder. Fabi, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ebenfalls. Ciao.
Ciao, ciao. Servus.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.